Herzlich willkommen zu Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Heute am Mikrofon bin ich, Wolfgang Ellmeier, und unser Gast heute, Gerald Hönigsberger. Wir vertiefen heute ein bisschen das Thema strategische Finanzplanung. Also wir werden über das Thema Vermögensplanung, Vermögensaufbau, Kapitalaufbau und solche Dinge sprechen. Ein bisschen als Vertiefung zu unseren letzten Podcasts, die wir schon zu diesen Themen gemacht haben. Der Gerald ist ein Kollege von mir, wir arbeiten in diesem Bereich zusammen. Gerald, vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
Ja, hallo Wolfgang, ich bin schon mehr als 35 Jahre in einem großen Finanzinstitut tätig gewesen und habe dort den Aktien- und Derivatehandel, das sind börsengehandelte Optionen und Futures, geleitet. Weitere Stationen führten mich in die Welt der Zinsderivate, wo ich den Zinsswap und die Repo-Abteilung leitete. Vor meinem Schritt zur Selbstständigkeit waren strukturierte Veranlagungsprodukte ein sehr interessantes Betätigungsfeld. Hier stand Schulung des Vertriebs, Konzeption, Umsetzung der Veranlagungsprodukte im Private Banking, Privatkunden- und Firmenkundenbereich im Fokus. Zudem war ich jahrelang als Referent und Vortragende für die Bankakademie bei deren Finanzlehrgängen. Da gibt es das Certified Financial Analyst und Certified Portfolio Manager tätig. Mhm. Ebenfalls hatte ich einen Schulungsteil bei der Händlerausbildung der Wiener Börse und der Fachhochschule Wiener Neustadt zum Thema Finanzmärkte und derivative Instrumente. Mhm. Parallel dazu habe ich die Ausbildung zum gewerblichen Vermögensberater abgeschlossen. Seit mehr als einem Jahr bin ich als selbstständiger Vermögensberater in Kooperation mit der Wertpapierfirma WSS Vermögensmanagement GmbH tätig. Mhm.
Bei solchen Finanzthemen ist es dem Gesetzgeber auch wichtig, dass man gewisse Regeln einhält. Deshalb müssen wir vorab so einen Disclaimer für euch verlesen. Danach geht es mit dem Podcast ganz normal weiter.
Wenn wir über Finanzen und Finanzmärkte sprechen, sieht es der Gesetzgeber vor, dass wir vorab eine Information für unsere Zuhörer übermitteln müssen. Danach geht der Podcast wie gewohnt weiter. Die zum Abruf bereitgehaltenen und vorgetragenen Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind somit keine Aufforderung zum Erwerb oder Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente. Insbesondere können die Vortragenden nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und ihrer Verlusttragfähigkeit entsprechen. Eine allgemeine und individuelle Vermögens- und Wertpapierberatung wird im Rahmen dieses Internetauftrittes nicht angeboten. Mit der Bereitstellung der Inhalte ist ausdrücklich keine Anlageempfehlung verbunden. Niemals sollten Sie Anlageentscheidungen aufgrund oder ausschließlich aufgrund der hier oder im Podcast erlangten Informationen treffen. Unsere Analysen ersetzen nicht die eigene Recherche oder eine individuelle Anlageberatung. Weiters können die Vortragenden nicht für Verluste haftbar gemacht werden, wenn sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen in diesem Podcast getroffen haben.
Jetzt genug der Vorgaben, die wir da machen müssen. Jetzt starten wir voll in das Thema hinein. Wir haben schon recht umfangreich gesprochen über dieses ganze Thema der strategischen Finanzplanung. Das ist ein Thema, das nicht nur uns sehr wichtig ist, das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist für Ärztinnen und Ärzte, damit das in jeder Phase einfach richtig gemacht wird, in jeder Lebensphase und insbesondere dann halt das in der Phase, wo wir es wirklich brauchen, wo wir dann sozusagen nicht mehr von unserem Erwerbsleben zehren können, in der Pensionsphase, dass halt dann das gut funktioniert hat und dass man genug zur Verfügung hat. Da ist die erste Phase bei uns immer so, dass wir eben so eine wirkliche strategische Finanzplanung machen, wo es eine Vermögensbilanz und so weiter gibt. Und da sehen wir, wie ist denn der Status quo, wie ist die Liquidität, was kann man da tun. Und da fallen uns natürlich in dieser Phase der Planung extrem viele Dinge auf. Also wir haben einen ganzen Katalog an Empfehlungen dann. Und sehr oft geht man dann halt weiter und versucht, die Liquidität optimal zu nutzen. Versucht, die Finanzmärkte gut zu nutzen, und das ist jetzt da der Kern unseres Themas heute. Also wir sprechen über die Phase nach dieser professionellen Auswertung. Wie wichtig, Gerald, von deiner Seite, wenn man sozusagen diesen nächsten Schritt angeht, ist es, dass man sich da um die Finanzmärkte kümmert, dass man sich um eine sinnvolle Vermögensallokation kümmert. Ja, grundsätzlich gibt es ja Marktteilnehmer, die das anbieten. Es gibt den Bankenbereich, es gibt da viele andere Berater, die es gibt und so weiter. Was unterscheidet dich da ein bisschen oder wie ist da deine Herangehensweise?
Ja, Wolfgang, vielen Dank für die spannende Frage. Es freut mich, dass man da mal die Möglichkeit aufzeigen kann, was ist da der Unterschied und der Mehrwert zwischen einer professionellen Vermögensberatung und dem normalen Bankenbereich. Ich, wie gesagt, arbeite als selbstständiger Vermögensberater. Ich arbeite im Namen und auf die Rechnung der WSS Vermögensmanagement in Linz. Die WSS in Linz gibt es mittlerweile seit 20 Jahren und die bieten da halt die traditionellen Dienstleistungen der Vermögensverwaltung an, haben da dynamische und sorgfältig ausgewählte Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden am besten entsprechen. In Abstimmung mit der WSS kann dem Kunden eine auf ihn direkt zugeschnittene Vermögensverwaltung angeboten werden. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Risikobereitschaft des Kunden. Die Umsetzung des Ganzen erfolgt über ein Depot und ein Verrechnungskonto, welches im Namen des Kunden bei einer österreichischen Bank eröffnet wird. Also der Kunde ist selbst Eigentümer des Depots, ist selbst Eigentümer des Kontos und er sieht über das Online-Banking, wie beim ganz normalen Konto, sieht er halt direkt, was auf seinem Konto und Depot passiert. Er sieht alle Transaktionen. Mhm. Im Unterschied zu den klassischen Banken und Privatbanken haben wir hier die Möglichkeit, die besten Produkte für unsere Kunden auszuwählen und nicht eine vorgegebene Produktpalette hier halt eben nur zur Verfügung zu haben. Mhm. Es gibt je nach Risikoneigung des Kunden unterschiedliche Portfolien, wie schon gesagt. Es gibt aber auch eine individuelle Vermögensverwaltung, die mit dem Kunden halt eben abgestimmt werden kann.
Mhm. Das heißt, du machst das dann für den Kunden, du verwaltest genau. Das und du kümmerst dich wirklich um jedes Detail.
Die Verwaltung basiert eben bei der Wertpapierfirma, das ist rechtlich auch so vorgesehen. Mhm. Ich habe den Kontakt zum Kunden und wir besprechen halt eben in dem Beratungsgespräch, in dem Informationsgespräch, wie sind die Ziele, wie sind die Pläne des Kunden und wie ist die derzeitige Situation, die ja auch in diesem in der strategischen Finanzplanung, in der 360-Grad-Analyse dann rauskommt.
Mhm, Also wir haben ja schon gehört bei deiner Vorstellung, was du für einen Weg durchlaufen hast, wie viel Erfahrung du hast und wie du die ganzen einzelnen Finanzprodukte in- und auswendig kennst. Das ist ja ein extrem wichtiger Punkt. Also wir könnten es ja theoretisch auch alles selber machen. Es gibt auch viele Kunden von uns, viele Ärztinnen und Ärzte, die ein großes Interesse daran haben, klar, aber das, was halt wirklich der Unterschied ist, dass da halt wirklich professionell da herangehst, dass du das halt über viele Jahre hinweg schon kennengelernt hast und gelernt hast und in der Praxis halt immer umgesetzt hast und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Vorteil. Das ist sozusagen dann auf einem Depot sozusagen, werden die Wertpapiere zusammengefasst, damit wir das richtig verstehen. Vielleicht ein Punkt, der auch immer wichtig ist, das ist auch ein sogenanntes Sondervermögen dort. Ne? Also das heißt, das ist auch wichtig zu wissen, ihr kennt das mit der Einlagensicherung, wenn ihr viel Vermögen auf Bankkonten und so liegen habt, müsst ihr immer aufpassen, dass da sozusagen die Grenze nicht überschritten wird und so etwas fällt dann nicht darunter. Ne? Die Wertpapiere auf diesen Depots sind da sicher, das ist auch immer ganz wichtig.
Ja, da gibt es eben eine Trennung, dass eben das Kundenvermögen halt dem Kunden gehört und dass da halt eben dass dieses Sondervermögen ist. Also auch wenn ich einen Fonds erwerbe, ist es eben auch dieser Fonds, alle Werte, die halt in diesem Fonds enthalten sind, eben sind Sondervermögen. Und das ist auch im Falle der Insolvenz der Fondsgesellschaft, wird es eben nicht eben herangezogen, sondern das ist das Vermögen der Investoren, die halt eben in diesen Fonds investieren.
Mhm. Perfekt. Danke für den Sidestep, das ist immer so eine wichtige Frage. Schauen wir uns einmal den Beratungsprozess ein bisschen genauer an, wie das dann gemacht wird. Also wir haben schon ein bisschen erzählt über die strategische Finanzplanung, da haben wir eine Vermögensbilanz, da sehen wir schon sehr viel. Wir lernen dahingehend die ganzen Bedürfnisse oder die Ziele, die es von den Menschen gibt, auch schon genauer kennen, wissen dann sozusagen, in welcher Lebensphase ist was notwendig und so weiter. Wie geht es dann weiter nach der 360-Grad-Analyse? Was machst du dann?
Ja, also nach der 360-Grad-Analyse, wenn der Kunde jetzt eben Bedarf hat, dass er halt eben an seinem aktuellen Setup was verändert, also wenn er jetzt sagt, ich möchte mehr in Wertpapiere zum Beispiel investieren, dann gibt es mal ein ausführliches Gespräch mit dem Kunden. Es ist das notwendig, weil ich muss hier wichtige Informationen einholen. Es werden beispielsweise die Anlageziele, es wird der Zeitraum der Veranlagung, die Präferenzen des Kunden, die Risikobereitschaft, was eben sehr wichtig ist, die Verlusttragfähigkeit und die Erfahrung, die dieser Kunde eben mit Wertpapierdienstleistungen hat, und noch einige mehr Dinge abgefragt. All diese Informationen werden in einem Gesprächsprotokoll festgehalten, und wichtig ist es, dem Kunden eben seine individuellen Veranlagungsziele, seine Lebenssituation und seine bisherige Erfahrung mit Veranlagungsprodukten kennenzulernen. Die Veranlagung muss eben seinen individuellen Zielen entsprechen, auf seine Ziele passen und seine Risikobereitschaft eben mit berücksichtigen und nicht umgekehrt. Also es muss nicht eben das Produkt vorher ausgewählt werden und dann muss man eben sagen, okay, du musst eben diese Risikobereitschaft haben, sondern es wird im Vorfeld eben abgestimmt, was sind deine Ziele, was ist dein derzeitiger Setup, was ist deine Familiensituation und was willst du eigentlich mit deiner Veranlagung erreichen. Und das muss eben zu seinem, die Veranlagung muss eben zu seinen persönlichen Zielen und seiner persönlichen Einstellung halt passen. Mhm. Grundsätzlich gibt es ja 4 Anlageklassen, in die investiert werden kann. Also Schuldverhältnisse, das sind eben Anleihen und Bankguthaben. Dann gibt es Beteiligungswertpapiere, das sind eben Aktien, Immobilien und Rohstoffe, wie im Moment halt eben sehr im Fokus Gold und Silber zum Beispiel.
Ihr merkt schon aufgrund von dem, was der Gerald da sagt, wie wichtig es ist, dass da wirklich umfangreiche Informationen in den Beratungsprozess einbezogen werden. Und so machen wir das halt in der Praxis wirklich. Versucht sich das vielleicht wirklich als Information auch mitzunehmen, wenn Sie selber in Bankgesprächen, in Beratungsgespräche bezüglich eurer Vermögenssituation, bezüglich eurer Finanzen, wenn Sie da reingeht, dass das auch wirklich gut abgefragt wird und dass da wirklich alle Komponenten eurer Lebensplanung einbezogen werden. Ja, perfekt. Das heißt, die verschiedenen Anlagenklassen hast du schon erwähnt. Wenn ich an meine Vergangenheit denke und so, was wir in der Schule gelernt haben, was uns die Eltern und so weiter vielleicht mitgegeben haben, man glaubte immer, Finanzmärkte und Aktien, das ist was besonders Volatiles und das ist was Gefährliches und so weiter. Ist es provokant gefragt, ich kenne schon ein bisschen die Antwort, oder ich würde die Antwort wahrscheinlich auch so stellen, ist es in geopolitisch unsicheren Zeiten, wir haben Kriegssituationen und was weiß ich alles, und das wird wahrscheinlich in der weiteren Zukunft immer wieder vorkommen. Ist es nicht sehr riskant, in Aktien zu investieren?
Ja, Wolfgang, wichtig ist immer die Gesamtsicht auf das Vermögen. Wenn man ein gut aufgestelltes, diversifiziertes Vermögen mit einem resilienten Portfolio hat, dann kann man auch in unruhigen Zeiten relativ gelassen sein. Wenn man jetzt eine weltweit breite, diversifizierte Investition in Unternehmen vornimmt, dann kann man damit am Wachstum der Weltwirtschaft über Kurssteigerungen und Dividenden direkt partizipieren. Mhm. Wichtig ist auch immer der Anlagehorizont. Also man sollte langfristig investieren. Wir machen hier keinen Sprint, wir laufen einen Marathon. Mhm. Wir sind nicht auf die kurzfristigen Erträge, eben, auf die schauen wir halt jetzt eben im Fokus einmal nicht. Man hat somit die Möglichkeit, wie ein Unternehmer mit einem kleinen Anteil an guten unternehmerischen Entscheidungen der Welt AG mehr oder weniger teilzuhaben, mhm, und von der Arbeitsleistung motivierter Mitarbeiter zu profitieren. Mhm.
Was verstehst du unter einem resilienten Portfolio? Kannst du das vielleicht in ein paar Sätzen noch erklären?
Ja, resilientes Portfolio ist halt eben ein Portfolio, was man halt aufbaut, wo halt eben verschiedene Anlageklassen halt berücksichtigt werden. die, wo halt eben nicht eine hohe Korrelation da ist, wo man halt eben beispielsweise eben sieht, wenn Aktienmärkte fallen, dass halt eben beispielsweise Anleihenmärkte sich gegenläufig entwickeln. Das ist nicht immer der Fall, das haben wir 2022 gesehen, wie die EZB die Zinsen so stark angehoben hat. Aber in der Regel kann man ein Portfolio halt eben gestalten, wo es halt eben Diversifikationsmöglichkeiten gibt, wo sich halt eben so wie in kommunizierenden Gefäßen verschiedene Anlageklassen unterschiedlich entwickeln. Wenn das eine schlecht läuft, läuft das andere besser.
Also genau abstimmen sozusagen auf das Risiko, das in die Lebensplanung passt in der jeweiligen Phase. Das, wie wir vorher schon gesagt haben, ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, über den wir sicher schon öfter gesprochen haben, das habt ihr vielleicht schon hin und wieder gehört, und also das ist das Thema der Zeit. Ist es besser, wenn man früh beginnt? Provokant gefragt.
Es ist am besten, wenn man so früh wie möglich beginnt und wenn man halt auch seinen Kindern beibringt, dass es halt notwendig ist, für seine Zukunft vorzusorgen. Wir kennen alle die Diskussionen mit dem Pensionssystem, jetzt auch wieder im Fokus aufgrund der Situation halt eben der überbordenden Schulden. Ja, es ist besser, früh zu beginnen. Und es kommt aber immer auch auf die aktuelle Lebenssituation an, die wir ja auch in unserem Erstgespräch erfragen. Mhm. Steht man am Anfang seines Berufslebens oder kurz vor dem Ruhestand? Je später man beginnt, desto mehr sollte auch die Risikokomponente berücksichtigt werden. Aus dem Grund machen wir halt auch diese 360-Grad-Analyse der strategischen Finanzplanung und haben so eben eine Gesamtübersicht über die Vermögensbilanz des Kunden und der Kundinnen. Aus dem kann man genau ablesen, welche Aktiva und welche Passiva sind vorhanden. Beispielsweise gibt es sehr viele Kunden, die eben schon in Immobilien investiert haben, die Immobilien eigen nutzen, die Immobilien vermieten. Oft sind dann halt eben auch Kreditfinanzierungen dafür notwendig. Es gibt eben Bankguthaben bei unterschiedlichen Instituten. Es gibt Versicherungen, wo ich eben dann eben feststellen kann, wie ist der Rückkaufwert. Und es gibt auch meistens auch Wertpapierdepots. Manche haben dann eben auch in die Edelmetalle halt eben diversifiziert. Wenn ich eben diese Gesamtsicht auf alle Vermögenswerte habe, dann kann man eben nach dieser 360-Grad-Analyse feststellen, ob es einen Mehrwert gibt, wenn man daheim Anpassungen vornimmt, und dann kann man eben Veränderungen vornehmen. Ziel sollte es immer sein, so viel wie nötig und so wenig wie möglich in Kontoguthaben zu halten.
Mhm. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zur Aufteilung diesbezüglich sagen.
Ja, am Anfang der Berufslaufbahn, also wenn man jetzt noch 30 Jahre oder 35 Jahre zur Verfügung hat, dann kann man die Investition in Aktien durchaus höher ansetzen. Also man sieht ja auch, je länger man investiert, man kann sich ja auch die Kursentwicklung an den Aktienmärkten anschauen. Das ist meistens ein Chart, der von links unten nach rechts oben geht. Es gibt natürlich immer wieder Wellenbewegungen, wo es halt Rücksetzer gibt, wenn jetzt irgendwo irgendwelche Krisen sind. Wir haben das alle gesehen in den letzten Jahren, hat es eben sehr viele gegeben. Dann kann man eben das höher ansetzen, weil dann habe ich durch die lange Investitionsdauer da halt eben die Zeit eben arbeitet halt da für mich. Mhm. Wenn ich das in einem breit diversifiziertes Aktienportfolio investiere, dann bin ich eben nachgewiesenerweise in der ertragreichsten Anlageform mit einer entsprechenden Schwankungsbreite investiert.
Mhm. Also ich kenne da diese ganz, ganz langfristigen Charts, die es gibt. Ich glaube, das letzte, das ich im Kopf habe, war 180 Jahre, wo eben genau diese Entwicklung zu sehen ist und wo halt die Abstufung zu sehen ist, auch zwischen Aktienmärkten, Anleihenmärkten, und ich glaube, Gold war auch dabei, wo man wirklich einfach eine extrem gute Durchschnittsverzinsung in dieser ganz langen Frist sieht. Das heißt, je länger man das betrachtet, umso weniger wirken sich diese einzelnen Schwankungen nach unten aus, wie zum Beispiel eine Corona-Situation, eine Kriegssituation oder wenn ein amerikanischer Präsident irgendwas aufführt. Das merkt man dann in diesen langen Charts dann kaum. Es geht halt immer um eine gute Durchschnittsverzinsung, um eine per anno Verzinsung sozusagen. Ne? Und genau so ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, zu verstehen. Vielleicht noch zu, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen, wie das resiliente, breit diversifizierte Portfolio, fallen dir da noch ein paar Grundsätze ein, die wir beachten sollen?
Ja, hier gibt es folgende Grundsätze, die man beachten sollte. Also wenn man, erstens ist es immer halt eben wichtig, dass man eine eiserne Reserve in Höhe von, je nachdem, man sagt 3 bis 5 Monatsgehältern als liquide Mittel hält, in Form von meistens halt Kontoguthaben oder kurzfristigen Spareinlagen. Die sollten halt eben vorhanden sein. Es gibt eben auch die Möglichkeit, über Bundesschatz das Geld relativ sicher und kurzfristig eben zu parken. Mhm. Das ist immer der erste Grundsatz. Also eben, dass man eben diesen Cashbestand für unerwartete Dinge, also wenn jetzt irgendwas kaputt wird, wenn man beim Haus jetzt irgendwas zu tun hat, das eben nicht erwartet ist, dass man eben hier einen gewissen Reserve an liquiden Mitteln ständig zur Verfügung hat, wo ich eben kein großes Risiko habe. Ein zweiter Punkt, wenn ich jetzt eben schon geplante Investitionen habe, wo ich eben weiß, okay, in 3, 4, 5 Jahren ist eben ein neues Auto beispielsweise fällig, dann werde ich das eben auch so veranlagen, dass ich das nicht mit sehr großem Risiko veranlage, weil ich das Geld ja dann brauche oder wenn ich jetzt geplant habe, beispielsweise für meine Kinder eine Wohnung zu erwerben, dann kann man hier beispielsweise ein Anleiheportfolio wählen, wo man halt eben wenig Risiko eingeht. Das hat man eben, wenn man halt eben Staatsanleihen nimmt mit höchster Bonität, also diese AAA oder AA Rating. Man kann hier eben ein Portfolio mit gestaffelten Laufzeiten zum Beispiel aufbauen. Man kann das auch dafür verwenden, wenn man jetzt eben hat, okay, ich weiß, ich gehe jetzt dann in Pension und ich möchte im Jahr einen gewissen Betrag rausnehmen, dann kann man das eben so staffeln, dass man dann halt eben weiß, ich habe da die Möglichkeit von diesem Portfolio ohne großes Risiko, wenn ich eben nicht zu lange Laufzeiten wähle, halt eben aus diesem Portfolio mich bedienen kann. Man sollte hier wichtig eben bei seiner Heimatwährung bleiben. Wir haben es gesehen heuer, der Dollar hat gegen den Euro ziemlich stark abgewertet. Also wenn ich da beispielsweise in Dollar investiert wäre, dann habe ich hier halt eben das Risiko, dass ich halt eben zu dem Zeitpunkt, wenn ich eben was veräußern möchte, halt weniger in Euro rausbekomme. Unternehmensanleihen mit sehr guter Bonität kann ich natürlich auch nehmen. Es gibt auch Unternehmen, die AAA-Rating haben. Unternehmensanleihen halt eben, wo ein höherer Coupon ist, wo ich halt eben ein schlechteres Rating habe, sollte man hier eben auch vermeiden, weil wenn sich die Situation im Unternehmen ändert, dann ist es ähnlich wie bei einer Aktie, dann würde auch eben der Anleihekurs darunter leiden. Mhm. Und den Rest des Vermögens, den sollte ich dann eben in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio investieren, um da eben an dem Ertrag der Welt AG halt eben teilhaben zu können, weil es eben immer noch, wie gesagt, eben die beste Anlageform ist und mit der höchsten durchschnittlichen Rendite. Und wenn das gewährleistet ist, dann bin ich eben nicht von dem Erfolg meiner Aktieninvestition substanziell abhängig und kann eben besser durch turbulente Zeiten durchkommen. Also dann stört es mich halt nicht. Natürlich ist es nicht angenehm, wenn das Aktienportfolio an Wert verliert, aber es ist nicht existenziell bedrohend. Ich kann mein Leben halt eben weiter finanziell bestreiten.
Ich finde das Thema dieser Währungsabsicherung sehr spannend. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was sagen zu dem Absicherung, zur Absicherung von Währungen, so Anleihenmärkte im Vergleich zu Aktien. Vielleicht, dass wir das noch kurz abhandeln.
Bei den Anleihen ist es halt am ersten wichtig, dass man halt eben auch diese Währung absichert, weil die Ertragskomponente da nicht so groß ist. Im Vergleich zu Aktien, wo ich halt eben höhere Ertragsmöglichkeiten habe, kann man, es gibt auch Fonds, die halt eben auch hier Währungsabsicherung vornehmen, aber es ist eben so, dass man halt eben bei Aktien eine höhere Ertragskomponente hat und da kann man halt eben den Verlust halt eben auf der Währungsseite dann halt eben kompensieren. Mhm.
Gut, du hast jetzt gesprochen, quasi der Rest des Vermögens sollte in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio investiert werden. Es geht ja quasi immer darum, wenn man jetzt über Finanzmärkte spricht, gibt es unterschiedliche Anteile, die man jetzt da verwenden kann für Aktieninvestments. Das hängt dann mit der Risikobereitschaft auch zusammen. Aber grundsätzlich landet man dann dort und ein gewisser Prozentsatz wird eben in ein Aktienportfolio investiert. Wie sieht so ein breit diversifiziertes Aktienportfolio aus deiner Sicht aus?
Ja, wenn ich in Aktien investiere, dann haben wir schon gesagt, möchte ich an der Wertschöpfung der Weltwirtschaft teilhaben und davon partizipieren. Das bedeutet, ich wähle halt eben sehr viele Regionen aus. Mhm. Es gibt beispielsweise Aktienindizes, die weltweit investieren. Also den MSCI World hat man sehr oft jetzt gehört. Es gibt auch noch von anderen Indexanbietern so breite Weltindizes. Ich kann das eben im Mix machen. Mhm. Also wenn ich jetzt nur diesen MSCI World nehme, hat sich aber durch die Entwicklung in den letzten Jahren halt eben entgeben, Amerika hat eben sehr gut performt. Wir haben eben diese ganze KI-Entwicklung, Technologieunternehmen haben da halt jetzt eben schon einen hohen Anteil eben in diesem Index. Der Amerika-Anteil, je nachdem welchen Index man halt nimmt, hat eben 65-70% Gewichtung. Wenn das zu viel ist, dann kann man halt eben das Ganze halt eben diversifizieren, indem man halt beispielsweise zusätzlich Produkte nimmt, die halt eben Europa, Japan, Emerging Markets, was auch immer, den pazifischen Raum halt eben da berücksichtigen. Und wenn ich eben verschieden hoch eben diese Indizes eben gewichte, dann erreiche ich damit, dass halt eben der Amerika-Anteil halt eben gedrückt wird. Man soll auch natürlich auch Wert auf die Kosten legen. Es ist eben die Möglichkeit, über börsengehandelte Fonds, also die sogenannten ETFs, hört man auch jetzt immer wieder, dass die halt eben mehr an Bedeutung gewonnen haben. Ich habe auf der einen Seite den Vorteil, die Kosten sind geringer, mhm, und auf der anderen Seite den Vorteil, ich kann den wie eine Aktie über eine Börse handeln. Also es gibt immer einen Ankaufs- und Verkaufskurs, und ETFs können eben täglich eben gehandelt werden. Mhm. Im Unterschied zum Fonds, wo ich halt eben einen Fonds verkaufe und ich bekomme dann den Kurs meistens eben 2 Tage später halt eben abgerechnet. Mhm. So kann ich selber steuern, wie ich welche Region in meinem Portfolio halt eben gewichten möchte und kann das eben beliebig eben umbauen. Da sind wir natürlich eben behilflich, eben um da eben den richtigen Mix zu finden, und kann hier eben ein Portfolio auf der Aktienseite halt eben für die Kunden aufgebaut werden. Also man kann halt beispielsweise in Phasen, wo die Wirtschaft nicht so gut läuft, halt mehr defensive Werte nehmen. Wenn sie eben sehr expansiv ist, kann man halt eben in Wachstumstitel investieren. Mhm. So erreiche ich eben eine breite Streuung, bin nicht in wenige Aktien investiert, komme damit halt eben, wenn ich eben MSCI World und Japan und Emerging Markets und verschiedene Märkte nehme, komme auf mehrere tausend Aktien, in die ich investiere. Und dann bin ich eben nicht davon abhängig, wie sich eine Aktie entwickelt. Und das ist eben nicht so schädlich in meinem Gesamtportfolio, wenn halt beispielsweise ein Unternehmen halt sich schlecht entwickelt, weil ich ja in sehr viele Unternehmen breit gestreut bin. Mhm.
Wenn man denkt, MSCI World beinhaltet, glaube ich, ungefähr 1600 Unternehmen, nur der eine Index, also dieser eine ETF sozusagen, der den MSCI World abbildet, investiert in derartig viele Unternehmen, also sehr breit gestreut. Also Kosten ein wichtiges Thema, ganz klar. Das ist eben, also grundsätzlich, es gibt halt die aktiv gemanagten Fonds sozusagen und die passiven, also diese passiven ETFs, die sind halt sehr günstig. Es gibt aber trotzdem, glaube ich, aktiv gemanagte, die man sehr wohl empfehlen kann, also wo es schon in Ordnung ist, dass die Kosten ein bisschen höher sind, weil das, wenn der Fondsmanager das entsprechend gut macht, also da macht es auch die richtige Mischung aus. Und dafür braucht es eben Erfahrung, dass man das gut im Sinne der Kunden machen kann. Wir haben schon gesagt, ein bisschen die Aktienmärkte, die Entwicklung der Märkte. Wir haben ja jetzt aktuell eine gewisse Entwicklung. Wir kennen, es tut sich halt ein bisschen was. Ist aus deiner Sicht der Zeitpunkt für die Veranlagung nicht momentan etwas ungünstig?
Die Antworten höre ich auch recht oft und man liest es auch immer in den Zeitungen, immer Alltime High, ist es jetzt nicht ungünstig. Wir haben ja schon gesagt, wir sind sehr langfristig ausgerichtet. Wir laufen nicht 100 Meter, wir laufen einen Marathon. Und bei einer langfristig ausgerichteten Veranlagung ist der Zeitpunkt nicht von großer Bedeutung. Es gibt Auswertungen, wo man eben gesagt hat, der Investor, der am schlechtesten ist und immer zum schlechtesten Zeitpunkt investiert, wenn man das langfristig betrachtet, ist es trotzdem besser im Vergleich zu dem, der sein Geld am Geldmarkt geparkt hat. Also die Langfristigkeit der Investition ist von Bedeutung und die beste Prognose liefert immer der Markt. Man wird nie den niedrigsten Einstiegszeitpunkt erwischen und man wird meistens auch nicht den Punkt erwischen, wo der Markt dann in die andere Richtung dreht und ich eben am All-Time-High meine Aktienposition komplett eliminiere. Man soll sich immer nicht von den Schlagzeilen beeinflussen lassen und dann gibt einen richtigen Satz, der halt eben zur Anwendung kommt. Besser ist Time in the Market als Timing the Market. Also ich kann immer sagen, jetzt ist es schlecht und jetzt mache ich es nicht. Wenn es gestiegen ist, sage ich, jetzt ist es zu hoch. Wenn es gefallen ist, sage ich, na, jetzt investiere ich nicht. Also das soll man sich ins Stammbuch schreiben. Time in the Market ist besser als Timing the Market. Wenn wir jetzt die letzten 5 Jahre hernehmen, wir haben die Corona-Pandemie gehabt, wir haben den Ukraine-Krieg, der schon seit mehr als 3 Jahren her tobt. Wir haben das Inflationsthema gehabt, die stark ansteigenden Energiepreise, Nahostkrise, Zollthematik, wo stehen die globalen Aktienmärkte? Auf All-Time-Highs. Also, wir haben im letzten Jahr 58, glaube ich, All-Time-Highs in Amerika gesehen. Welches ist für mich dann eben das All-Time-High, wo ich nicht investiere? Das erste, dann verpasse ich doch eine gute Performance am Aktienmarkt. Mhm.
Wie würdest du sagen, ist jetzt diese aktuelle Situation zu erklären? Also Gold zum Beispiel auf einem All-Time-High, Aktien auch. Was sagst du dazu?
Ja, die derzeitige Situation sieht man eindeutig, spiegelt das mangelnde Vertrauen in die Staaten wider. Mhm. Wir haben die überbordenden Staatsverschuldungen, wir haben ansteigende Sozialausgaben, die Pensionsthematik, dass Pensionsansprüche wachsen. Wir haben die demografischen Veränderungen, die Babyboomer, die gehen jetzt in den nächsten Jahren in Pension. Das heißt, weniger Leute, die am Arbeitsmarkt zur Verfügung sind, speziell in Europa. Und die eigentlich zu Reformen unfähigen Regierungen. Man sieht das jetzt in Frankreich, wo halt eben notwendig ist, halt eben den Haushalt zu sanieren. Aber da gibt's halt immer die Gegenstimmen, die Oppositionsparteien blockieren das. Und das bringt eigentlich die Anleger dazu, dass sie eben sagen, wir wollen euch das eben nicht mehr weiter finanzieren, eure Staatsverschuldungen, die überbordend sind. Und man muss das halt eben eindämmen und dadurch diversifizieren die Anleger eben in Realwerte wie Gold, wie Aktien, wie Immobilien. Und was auch dazu beigetragen hat, halt die Verunsicherung über die Unabhängigkeit der Notenbank, wir wissen es. Donald Trump möchte halt eben den Notenbank-Chef halt eben loswerden. Ja. Das hat dazu geführt, eben, dass der Dollar halt eben nachgegeben hat. Und das hat auch bei den Zentralbanken zu einem Umdenken geführt. Zentralbanken haben halt eben die Goldreserven ausgebaut. Die sind da halt eben auch der Treiber dahinter. Und die Goldreserven sind mittlerweile jetzt bei den Zentralbanken höher als die US-Staatsanleihen, die sie gehalten haben. Wie gesagt, Anleger sind nicht mehr bereit, diese ausufernden Staatsverschuldungen ohne Reformen weiter zu unterstützen. Und das Kapital fließt ja woanders hin. Und das Kapital ist jetzt eben in Realwerte geflossen. Und deswegen sieht man halt eben, dass Gold speziell halt eben und Aktienmärkte halt eben weiter gestiegen sind. Mhm. Was auch Gold beflügelt hat, sind die sinkenden Zinsen jetzt in Amerika. Gold hat ja keine Verzinsung. Wenn die Zinsen halt eben sinken, dann wird Investment halt eben in US Treasuries halt eben weniger attraktiv. Und damit eben ist auch Gold eben beflügelt worden.
Also ein Thema, das in dem Zusammenhang auch viele beschäftigt, was tut man denn generell oder was ist die Empfehlung von dir als Experten, wenn die Aktienmärkte einfach ganz stark korrigieren? Was ist da die Strategie?
Das Wichtigste ist, leicht gesagt, dass man Ruhe bewahrt. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man jemanden an seiner Seite hat, der Erfahrung hat, der halt eben mit der Situation schon mehrmals eben konfrontiert war. Denn solche Phasen gibt es immer wieder. Das wird man immer wieder sehen. Es ist auch nicht vorhersehbar. Wenn es vorhersehbar wäre, würde es ja nicht passieren. Mhm. Weil beispielsweise Corona hat man nicht vorhersehen können. Und dass dann halt eben Aktienmärkte halt korrigieren, ist eben vorhanden. Und damit muss man halt eben umgehen. Man muss eben sagen, okay, welche Branchen hat man ja auch im Corona gesehen. Die Branchen, die halt eben davon profitiert haben, waren halt eben Amazon beispielsweise. Die Leute sind nicht mehr einkaufen gegangen, haben alles nur mehr online bestellt. Also es sind eben auch Möglichkeiten halt eben da. Und es ist immer halt eben, wenn man emotional reagiert, wenn man sieht eben, okay, die Aktienmärkte fallen, jetzt muss ich alles verkaufen, dann reagiert man halt eben nicht rational. Und dann macht man eigentlich meistens das Falsche. Also wie gesagt, Ruhe bewahren, das mal einordnen, wie kann sich das eben auf lange Sicht entwickeln. Wie gesagt, wir haben ja vorher schon gesprochen, wenn man eben gute Vermögensaufstellung hat und wenn man nicht existenziell von seiner Aktienveranlagung abhängig ist, dann kann man eben durch solche Phasen mit wesentlich mehr Gelassenheit durchgehen.
Mhm. Wenn man jetzt an die praktische Beratung denkt, an die Situationen, die du mit deinen Kunden hast, was ist in dem Zusammenhang deine Rolle?
Ich nehme da immer gerne ein Vergleichsbeispiel eben zur Hand. Ich bin im Winter gerne im Gelände unterwegs, im Tiefschnee, wenn das möglich ist. Ich habe zwar schon sehr in jungen Jahren Skifahren gelernt, aber wenn ich im Gelände unterwegs bin, nehme ich da immer einen erfahrenen Bergführer, Skilehrer halt eben mit. Der kennt die Gefahren, der weiß, in welchem Gelände kann man fahren, bei welcher Lawinenwarnstufe ist welche Neigung bei einem Hang notwendig, was ist zu gefährlich. Der informiert sich täglich über den Lawinenlagebericht und so ist es auch, ist auch meine Rolle. Ich kenne die Gefahren der Finanzmärkte, ich beschäftige mich damit tagtäglich. Ich habe Zugriff über die WSS, über Unternehmensinformationen, Analysen und ich bin es eben gewohnt, mit Krisen und Turbulenzen umzugehen. Mhm. So kann man eigentlich sagen, ich bin der Guide durch die Finanzmärkte.
Mhm. Also du führst uns sozusagen durch die ruhigen und durch die unruhigen Zeiten.
Genau, und ich bin, also meine Rolle sehe ich auch, ich bin ein bisschen dafür da. Es gibt eben diese Verlustaversion, die viele haben. Also viele sehen eigentlich nur diese Angst, Geld zu verlieren und nicht die Chancen, die da sind, halt eben in diese Welt AG zu investieren. Und wir haben es ja gesehen, wenn man jetzt hernimmt, Unternehmen wie Apple, wie Amazon, wie Google, wie Nvidia haben halt eben in den letzten Jahren sehr, sehr toll zugelegt. Natürlich, Vergangenheit ist jetzt eben keine Prognose für die Zukunft, aber es gibt immer wieder Technologien, die halt eben die Welt verändern. Und wenn ich eben immer Angst habe zu investieren, dann verpasse ich eigentlich die Möglichkeit, dass ich halt eben auch von diesen Entwicklungen profitieren kann. Die Angst kann man wie nehmen, man kann eben durch die Entwicklungen, die man halt eben aufzeigt, das halt eben sehen, dass man halt, wenn man langfristig investiert, dass es halt immer Auf und Abs gibt, aber eigentlich die Bewegung nach oben geht, weil die Weltwirtschaft eben langfristig wächst. Man kann beispielsweise Ansparvarianten wählen, das ist auch wichtig eben für beispielsweise die Kinder gleich zu erziehen, dass man halt eben daran denkt, eben für die Zukunft vorzusorgen. Es gibt eben sogenannte ETF-Sparpläne beispielsweise, wo man mit kleinen Beträgen ansparen kann. Man kann eben das aufteilen, dass man nicht alles auf einmal investiert, um nicht eben vielleicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt sein ganzes Vermögen investiert. Ich habe eben hier eben, wie gesagt, langfristige Horizonte, die ich hier anspreche. Was ganz wesentlich ist, ist dieser Zinseszinseffekt. Das sollte man nicht außer Acht lassen und das kann man sich hier zunutze machen. Denn wenn man bei einer Veranlagung durchschnittlich 7,2% erzielt, was in etwa der Performance eines globalen MSCI World Index seit 1970 entspricht, verdoppelt sich das Kapital nach 10 Jahren. Das heißt, wenn ich 100.000 Euro investiere, verdoppelt sich, habe ich nach 10 Jahren 200.000 Euro. Nach weiteren 10 Jahren ist das Kapital dann schon eben wieder verdoppelt, 400.000. Und das ist eben dieser Zinseszinseffekt, der halt eben hier exponentiell wirkt.
Vielleicht schauen wir uns noch kurz an, die drei Säulen des Pensionssystems. Es gibt ja die erste Säule, die staatliche Pension, es gibt die zweite Säule, wenn Sie im Rahmen des Unternehmens, im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge was macht, und das ist eben die sehr wichtige, wo wir heute hauptsächlich drüber sprechen, die private Vorsorge als dritte Säule. Ich vermute mal, dass du die Notwendigkeit dieser dritten Säule für sehr hoch einschätzt, vielleicht in dem Zusammenhang auch, wie schätzt du denn so ein bisschen die Entwicklung der ersten Säule, also der staatlichen Pension, ein?
Ja, wir haben es jetzt gerade wieder, wo eben darüber diskutiert wird. Wir werden Einschnitte in den Pensionen hinnehmen müssen. Also wir haben jetzt mal, wurde mal die Maßnahme ergriffen, dass halt eben diese vorzeitige Pension halt eben, dass das verlängert wird, dass man halt eben diese Korridorpension erst zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann. Irgendwann wird die Diskussion losgehen. Jetzt sind sich die politischen Parteien dann noch nicht so einig, das Pensionsantrittsalter nach oben zu setzen. Aber es geht in die Richtung. Die Staatsausgaben sind stark angestiegen. Wir müssen sparen. Und das ist halt eben notwendig. Speziell, weil wir dieses Umlageverfahren haben, dass man sich da was überlegt. Andere Staaten, beispielsweise in Norwegen, die diesen Staatsfonds haben, die halt eben weit gestreut oder breit gestreut halt eben auch veranlagen, haben das in die Richtung gestaltet. Ja, wir haben das Umlageverfahren, auch in Deutschland wird diskutiert, das zu ändern, würde Sinn machen. Aber ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir da mit Einschnitten rechnen müssen. Die nächste Generation wird da möglicherweise noch stärker betroffen sein. Deswegen ist es wichtig, früh zu beginnen und rechtzeitig damit anzufangen, halt eben breit diversifiziert zu investieren.
Sehr gut. Sehr interessante Einblicke. Wir sind heute ein bisschen tiefer hineingegangen in dieses ganze Thema der strategischen Finanzplanung, was man dann wirklich tun kann, insbesondere mit den Finanzmärkten. Vielleicht kurz zusammengefasst. Es ist gut, dass man so früh wie möglich beginnt mit der privaten Altersvorsorge, mit dem privaten Kapitalaufbau. Das ist vollkommen klar. Wir haben ein bisschen gesprochen über den Zeitfaktor. Ganz, ganz wichtig. Das habt ihr in den letzten Folgen oder in einigen Folgen schon von uns gehört. Der Gerald hat auch ein bisschen so hingewiesen, so auf Denkfehler, die es auch in dem Zusammenhang gibt. Da haben wir eine unserer letzten Folgen zum Thema Denkfehler und Finanzen gemacht. Da möchte ich euch auch noch hinweisen, hört da auch noch ein bisschen genauer rein. Das ist auch ein ganz spannendes Thema aus meiner Sicht. Generell extrem wichtig, dass man, wenn man es weiß, dass man, wenn man das Ganze angeht, dass man sich wirklich an erfahrene Berater wendet, an wirklich Experten, die halt echt weiterhelfen können, wo das wirklich sehr gut investierte Zeit und Geld ist, wenn man da einfach profitiert davon. Ja. Was der Gerald schon gesagt hat, die Sicht auf das Gesamtvermögen ist ganz von entscheidender Bedeutung und es ist wirklich besser investiert zu sein, als auf irgendeinen perfekten Einstiegszeitpunkt zu warten. Man sollte sehr breit diversifiziert aufgestellt sein, investiert sein in den Märkten und eben Denkfehler, das Thema nochmal diese Emotionen und die Tagesschlagzeilen und so weiter etwas ausblenden. Also wirklich einen Schritt zurück von dem Emotionalen ein bisschen in die Richtung des Rationalen, das halte ich für extrem wichtig. Ja, das war's für die heutige Folge. War sehr umfangreich, ich glaube einer unserer längeren Podcasts. Ich danke dir, Gerald, herzlich für das Gespräch und freue mich auf das nächste Mal.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Alles Gute.